Herzlich willkommen zum Online-Dialog gemeinsam mit Bodo. Ja, mein Name ist Mirko, ich bin Obstsalzboom-Wegbegleiter und ja, das Team und ich, wir durften die gemeinsame Zeit für heute Abend organisieren und ich darf euch so ein Stück weit durchs Programm führen. Die liebe Lisa ist auch mit dabei und wird das Ganze auch technisch unterstützen. Ja, wir nehmen uns vor, gemeinsam eine Stunde zu verbringen. Das heißt, es wird gleich so laufen, dass Bodo erstmal im Kontext des Themas Werde, wer du wirklich bist, wo es ja rund um die Themen der Selbstführung gehen wird, ein paar Gedanken mit uns teilen wird. Und danach wird es dann die Gelegenheit geben, heißt ja Dialog, dass wir also gemeinsam in den Austausch gehen können und ihr die Chance haben werdet, auch Fragen stellen zu können. Wir haben uns für heute überlegt, dass ihr die Chance bekommt, also persönlich die Frage zu stellen, das heißt nicht über den Chat, sondern euch dann persönlich reinschalten könnt, um die Frage an Bodo direkt zu richten. Dafür werdet ihr dann die Handheben-Funktion gebrauchen. Das heißt, wir werden dann sehen, wer sich zuerst gemeldet hat, wird dann auch die Chance bekommen, als erstes die Frage zu stellen. Und ja, wir werden stets bemüht sein, im Rahmen der einen Stunde zu bleiben. Das heißt, wenn es am Ende so sein sollte, dass nicht alle Fragen gestellt werden können, habt ihr natürlich die Gelegenheit, beim nächsten Online-Dialog wieder mit dabei zu sein, um dann eure Frage ja später noch zu stellen. Es wird aufgezeichnet, das auch noch als Hinweis, denn wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dann auch später das noch weiteren Menschen zur Verfügung zu stellen über unseren Podcast-Kanal, wo wir auch dieses Audio dann wieder einstellen werden. Also das noch als Hinweis, wenn ihr dann eure Frage an Bodo richtet, dass wir das natürlich auch mit aufzeichnen werden. Ja, Bodo, schön, dass wir uns die Zeit zusammen nehmen können. Du kommst ja gerade frisch aus dem Obleben vom Präsenz-Stille-Impuls. Ich bin gespannt, was du erlebt hast und welche Gedanken du für heute Abend mitgebracht hast.
Ja, Mirko, ganz lieben Dank. Auch Lisa, ganz lieben Dank an dich. Und ich habe mich gerade total gefreut, wieder viele bekannte Gesichter zu sehen. Nicht nur hier vom letzten Mal, sondern auch vom vorletzten Jahr, dass diejenigen, die im vorletzten Jahr schon die Stille-Impulse mit begleitet, unterstützt und bereichert haben, auch wieder hier jetzt dabei sind. Also auch dort nochmal herzlich willkommen, ein herzliches Wiedersehen. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und Mirko, ja, tatsächlich komme ich gerade aus dem Obleben von unserem Stille-Retreat, wo wir ja in Anlehnung an das Stille-Buch die einzelnen Monate in Präsenzveranstaltungen durchgehen. Und so soll auch der Online-Dialog sein, dass wir uns monatlich an den Themen orientieren, die sich dann in den einzelnen Kapiteln im Stille-Buch wiederfinden. Und der Januar steht ja für das Thema Sinn erfüllen. Das ist auch das, was wir in den letzten Tagen mit einer kleinen Gruppe von 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern miteinander bewegt haben. Und es geht dann immer nicht nur um das, was tatsächlich schon im Buch steht, weil lesen kann ja jeder selbst, sondern es geht darum, das Ganze nochmal zu ergänzen, aus anderen Perspektiven zu betrachten. Und ich will euch heute gerne daran teilhaben lassen, welche Perspektiven wir noch eingenommen haben, welche Themen wir miteinander bewegt haben und welche Erkenntnisse auch ein Stück weit daraus entstanden sind. Und da möchte ich zum Thema Sinn erfüllen ist ja das Thema. Und das, worum es im Grunde genommen geht, das war so die Erkenntnis, dass wir das Sinn erfüllen bedeutet, das, was uns sinnvoll erscheint, mit Leben zu wecken oder mit Leben zu füllen. Ja, dass es also immer auch ums Tun geht, das stand heute sehr im Vordergrund und das ist manchmal gar nicht so einfach, mit Blick auf den Sinn tatsächlich ins Handeln zu kommen, weil für viele der Begriff, Sinnbegriff, ja auch etwas sehr Abstraktes ist, etwas sehr Großes ist, etwas sehr Philosophisches ist. Und wir haben zu Beginn des Retreats einfach mal versucht, das ganz praktisch anzugehen. Wir haben das mal wörtlich auch unter die Lupe genommen. Sinn von Besinnen, Sinneswahrnehmungen, also was steckt denn überhaupt überall drin, das Wort Sinn. Ja, und es ging dann zunächst um den Sinn des Augenblicks. Also gar nicht so diese großen Themen, sondern wir haben das Thema des Sinns einfach mal so in den Alltag geholt und haben uns die Frage gestellt, ja, was ist denn der Sinn des Augenblicks und sind dann sehr schnell zu dem Thema auch Absicht gekommen für sich, einfach zu klären, mit welcher Absicht tue ich denn etwas? Also mit welcher Absicht gehe ich in ein Gespräch zum Beispiel? Oder mit welcher Absicht decke ich einen Tisch zum Beispiel? Also ich bin jetzt gerade wieder zu Hause aus dem Mobleten und morgen hat meine Frau Geburtstag tatsächlich. Und wenn ich jetzt mal das an dem Beispiel eines gedeckten Tisches praktiziere, ne, dann kann ich ja die Aussage stellen, dass was wir tun, ist nicht zu entscheiden, wie und wofür wir etwas tun. Und wenn ich normalerweise zu Hause bin und wir morgens frühstücken, dann ist das Wofür darauf ausgerichtet, einen Frühstückstisch zu decken, der den praktischen Anforderungen des Alltags optimal gerecht wird, nämlich dass alle gut schnell versorgt sind und wieder dann aus dem Haus kommen. So und so sieht dann auch der Küchentisch entsprechend aus. Aber wenn ich jetzt morgen an den Küchentisch denke, dann gehe ich mit einem ganz anderen Wofür da dran. Dann geht es nicht darum, möglichst alle schnell zu versorgen mit einem Haferbrei oder was es dann auch immer gibt, und schnell durch den Morgen zu kommen und gut durch den Morgen zu kommen, sondern dann ist uns und so den Kindern und mir sehr daran gelegen, dass meine Frau die Treppe runterkommt und in ihrem Gesicht die Augen eines kleinen Kindes leuchten. Ja, das ist dann das Wofür. Und danach richtet sich natürlich auch aus, wie wir den Tisch decken. Ja, das ist ganz klar. Also das, wie wir etwas tun, ist abhängig davon, wofür wir etwas tun. Und das ist so der Sinn des Augenblicks, ja, oder der Sinn dessen, womit wir uns gerade aktuell beschäftigen. Mit welcher Absicht mache ich denn etwas? So, morgen wird der Tisch gedeckt mit der Absicht, meiner Frau eine ganz große Freude zu bereiten anlässlich ihres Geburtstags. Und das hat Auswirkungen darauf, wie ich etwas tue. Und das, was daraus entsteht, sieht dann anders aus, als wenn ich das Ganze mit einer anderen Absicht angegangen wäre. So, und so findet sich diese Absicht, dieser Sinn des Augenblicks, der findet sich im Alltäglichen immer wieder. Nämlich in Vorbereitung auf ein Gespräch. Und die Frage ist ja, wie sehr sind wir uns unserer Absicht bewusst, mit der wir zum Beispiel in ein Gespräch gehen, in ein Mitarbeitergespräch. Worum geht es uns denn in diesem Gespräch? Was ist denn das, worum es uns geht? Und wie formulieren wir das? Wir nutzen bei uns im Unternehmen oder laden die Menschen bei uns im Unternehmen dazu ein, Zwei-Wortsätze zu formulieren, die ganz klar zum Ausdruck bringen und so eine Art Leuchtturm bilden dafür, Entscheidungen zu treffen, die darauf einzahlen, meine Absicht, die meiner Absicht gerecht werden. Also wenn ich dann in ein Mitarbeitergespräch gehe, ich mir im Vorfeld Klarheit darüber schaffe, okay, worum geht es hier? Zum Beispiel Klarheit schaffen oder Frieden stiften oder Wachstum fördern oder Entwicklung ermöglichen. Ja? Und dass ich mir im Vorfeld zu diesem Gespräch dann eben selbst diese Klarheit verschaffe darüber, worum geht es hier überhaupt. Und das auch zu Beginn des Gesprächs auch formuliere. Ja, liebe Mitarbeiterin oder das kann ja auch die Tochter sein, der Sohn sein, die Frau sein. Geht ja zunächst einmal in einem Gespräch, wo es um etwas geht und das im Vorfeld auch zu formulieren. Also wir sind ja im Unternehmen gerade dabei, uns einen Partner zu finden, der so ein bisschen mehr die Verantwortung für den touristischen Teil übernimmt. Und in dem Zusammenhang hatte ich ein Gespräch, wo ich einen Klärungsbedarf sah. Aber auch die Gefahr witterte so ein bisschen, dort jetzt zu einer Entscheidung hingedrängt zu werden. Das war so diese Dilemmasituation. Die Mitarbeiterin verabschiedete mich noch mit der Aussage, Bodo, lass deine Hände in der Hosentasche schlag nicht irgendwo drauf ein. Ja, das war so diese Dilemmasituation. Da wollte jemand was von uns, aber ich wollte auch etwas. Und dann bin ich in dieses Gespräch gegangen und es ging also nicht darum, Entscheidungen zu treffen, sondern Klarheit zu schaffen. Und dann bin ich in dieses Gespräch hineingegangen und habe das auch zu Beginn gleich formuliert. Ich so, lieber Herr so und so, ich bin heute hierher gekommen, weil ich Unklarheiten sehe und ich möchte gerne Klarheit schaffen, aber keine Entscheidungen treffen. Ist das für dich in Ordnung? Und dann hat er gesagt, ja, das ist für mich in Ordnung. Und damit kam gleich der Druck aus diesem Gespräch heraus und es entstand gar nicht erst der Versuch, meine Hände aus der Hosentasche zu entlocken, um auf irgendetwas einzuschlagen. Sondern ich konnte immer wieder darauf verweisen, hey, ich möchte hier Klarheit schaffen und die Entscheidung, die treffe ich morgen. Aber nicht heute. Und auch im anschließenden Reflexionsgespräch mit anderen Partnern, wo es um dieses Gespräch ging, dann neigen wir ja sofort dazu, etwas zu bewerten und zu entscheiden und dies und jenes, sage ich, Nein, lass uns gar nicht bewerten, keine Bewertung verfassen, keine Entscheidung treffen, sondern ich möchte euch nur teilhaben lassen an der Klarheit, die ich gewonnen habe. Und alles andere machen wir morgen. Und das war wiederum sehr schön, weil wir Menschen sind ja Menschen, weil wir, ja, und wir sind dann doch wieder in unseren Mustern drin. Und dann ging es gleich in dem Gespräch um hin und her, bewerten und abwägen. So, nein, stopp, das brauchen wir jetzt gar nicht. Ich möchte euch nur vermitteln, was ich für mich erkannt habe. Und wie ihr das bewertet, das machen wir morgen. Und somit haben diese Gespräche eine Klarheit gewonnen und eine Kürze auch entwickelt, eine Fokussierung und Konkretisierung entwickelt, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Und das ist so zum Beispiel ein ganz praktischer Ansatz, den wir auch gestern und heute besprochen haben miteinander, dass wenn wir über Sinn sprechen, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Themen oder Perspektiven, auch Horizonte, sich mit diesem Thema zu befassen. Und eines davon war eben der Sinn des Augenblicks. Welchen Sinn gebe ich denn diesem Augenblick? Und umgekehrt auch, nicht nur bewusst eine Absicht für sich zu formulieren, sondern auch umgekehrt, sich während eines Termins oder während eines Augenblicks einmal zu hinterfragen, mit welcher Absicht mache ich denn das gerade? Also wenn ich zum Beispiel Verhaltensmuster, meine Verhaltensmuster, die sind ja da und die geschehen ganz häufig auch unbewusst. Und wenn ich dann so einen lichten Moment habe, ja, mir also Licht aufgeht, meine Frau hat mir aus dem Baumarkt vorhin so eine Mütze mitgebracht, eine Strickmütze mit einem LED drin, den habe ich angemacht. Da ist mir auch so ein Licht aufgegangen, also eine andere Art und Weise. Aber wenn mir dann tatsächlich mal so ein Licht aufgeht, während ich etwas tue, dann darf ich mir die Frage stellen, mit welcher Absicht machst du denn das gerade? Den Podcast hören zum Beispiel. Ist es Zerstreuung oder was ist denn die tatsächliche Absicht, mit der ich etwas tue? Oder was Fernseh schauen oder was auch immer. Und sich dann nochmal rekursiv auch nochmal darüber bewusst zu werden, mit welcher Absicht. Natürlich ist es gut und auch wichtig, Dinge absichtslos zu tun. Ich glaube, das ist sogar sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, einfach die Dinge zu tun. Auf der anderen Seite, wenn es vielleicht Verhaltensweisen gibt, an denen ich arbeiten möchte, dann das Momentum auch dafür zu nutzen und das nochmal zu hinterfragen. Okay, mit welcher Absicht tue ich denn das gerade? Und manchmal ist es auch so, wir haben das auch gerade in den letzten Tagen wieder erlebt, dass da Menschen sind, die suchen. Also wir Menschen suchen ja vor allen Dingen immer auch nach Lösungen. Und ob die Lösung dann das bringt, was wir uns versprechen, das wissen wir erst im Nachhinein. Und was unterscheidet denn das Suchen auch von der Versuchen? Ja, das eine ist die Versuchung, das ist eine Art Lösung, die wir versuchen zu finden, die uns aber nicht das bringt, was wir uns erhoffen. Ja, das ist dann so der eine Weg. Dann kann ich mich auch nochmal hinterfragen, wieso mache ich denn das jetzt eigentlich? Was ist die Absicht dahinter? Und ist zahlt das, was ich gerade tue, auf diese Absicht ein? So, das sind der Augenblick. Das fand ich nochmal sehr spannend und das empfanden die Teilnehmer, diesen Dialog, den wir darüber geführt haben, als hilfreich, weil sie selbst für sich erkannt haben, Sinn ist sowas Abstraktes und Philosophisches und das einfach mal in den heutigen Tag, in den Alltag zu transportieren und den Alltag als Übung dafür zu verstehen, sich seiner Absichten bewusst zu werden. Spannend wird es, wenn ich für mich schon etwas weitergearbeitet habe und ich vielleicht schon Lebensabsichten für mich auch identifiziert habe, also etwas, was mir wichtig erscheint, da komme ich später dazu, um das dann im Alltag miteinander abzugleichen. Entspricht das, ja, das, was ich gerade tue, dem, was mir als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist? Was es dafür braucht, auch das haben wir gemeinsam erkannt, ist Bewusstheit. Also ohne Bewusstheit werden wir weder mit einer bewussten Absicht in so ein Gespräch gehen, noch unsere Absicht bewusst, mit der wir etwas tun. Und deshalb haben wir auch gesagt, dass wenn es um den Sinn geht, dass ein universeller Sinn darin bestehen kann, Bewusstheit zu entwickeln. Also Sinn ist ja etwas sehr Persönliches. Das, was die eine als sinnvoll empfindet, empfindet der andere noch lange nicht als sinnvoll. Es ist hoch individuell. Und dann gibt es vielleicht aber auch so ein paar Allgemeingültigkeiten, die wir uns anschauen können. Und das ist eben den Sinn darin zu erkennen, den Grad der Bewusstheit Bewusstheit zu erhöhen. Also ihr kennt ja wahrscheinlich Viktor Frankl, ja, den österreichischen Neurologen, der trotzdem Ja zum Leben geschrieben hat. Und der hat ja gesagt, die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es, sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Oder das Glück unseres Lebens liegt in dem Moment zwischen Impuls und unserer Reaktion. Also was er voraussetzt, ist, dass wir uns dessen, was wir dort sagen, tun oder fühlen, bewusst sind und nicht im Autopiloten unterwegs sind. Und das bringt dieses Sinnthema eben dann auch zeitweise mit sich, dass wenn wir über den Sinn des Augenblicks sprechen, dann sprechen wir auch immer über Gegenwärtigkeit, über Geistesgegenwärtigkeit. Ja, dass ich mir der Dinge gegenwärtig bin, also dass ich mir das vergegenwärtige, worum es hier gerade geht. Ein weiterer Aspekt zum Thema Sinn war auch das Thema Sinn im Sinne von alles, nicht alles hat einen Sinn, aber wir können allen einen Sinn geben. Also das hat auch was mit dem Sinn des Augenblicks zu tun oder mit dem Sinn dessen, was uns das Leben gerade beschert, egal was es ist, selbst dann, wenn wir es als negativ empfinden. Eine Krise zum Beispiel. Dass wir sagen, okay, in allem, nicht alles hat einen Sinn, aber wir können in allem einen Sinn finden oder allem einen Sinn geben. Also ich habe an dieser Stelle nur kurz über meine Entführung zum Beispiel gesprochen, dass, wo ich als 24-jähriger Student entführt worden bin und 8 Scheinhinrichtungen über mich habe ergehen lassen müssen. Das ist ja durchaus etwas, was einem zunächst einmal nicht sinnvoll erscheint, ja, weil es wehtut, weil es Leid erzeugt, weil es Qualen bedeutet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber ja nun einmal geschehen und auch irreversibel, nicht rückgängig zu machen. Es ist, wie es ist. Und die Frage, die ich mir jetzt stellen kann, ist, will ich daran zerbrechen oder will ich daran wachsen? Und das Zerbrechen geschieht in Verbindung mit der Frage nach dem Warum. Und das Wachsen geschieht in Verbindung mit der Frage nach dem Wofür. Also wofür war das gut? Was wird mir dadurch möglich? Dann kann ich mir die Frage stellen, okay, wie kann ich denn diese schmerzhafte Erfahrung jetzt nicht verdammen und damit verschwenden, sondern wie kann ich das Beste aus dem herausholen, was ich erfahren habe? Also die Frage ist, wie kann ich aus einer Tragödie einen Triumph machen? Und das ist eigentlich so der Weg, ja, wie mache ich aus einer Tragödie einen Triumph? Wie kann ich das, was mir an Verletzungen, an Negativitäten, an Krisen, und Krise ist immer relativ, für manch einen bedeutet Krise schon, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Wie kann ich aus dieser Krise, wie kann ich aus dieser Tragödie einen Triumph machen? Und das geschieht in der Regel über die Frage nach dem Wofür oder die Frage nach den Möglichkeiten. Also immer diesen Fokus, und wir kennen das ja, Focus goes, Energy flows. Ich kann ja für mich die Entscheidungen treffen, dass in allem, was mir das Leben beschert, ich immer versuche, die Möglichkeiten zu entdecken, um dann die Entscheidung dafür zu treffen, welche dieser Möglichkeiten empfinde ich als die für mich sinnvollste, um daraus aus dieser Möglichkeit Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, also das Verwirklichen von Möglichkeiten und dem vorausgeht, die Frage, was ist denn die Möglichkeit, die mir diese Situation gerade beschert? Und welches ist die Möglichkeit, die es sich lohnt zu verwirklichen? Also ein anderes Beispiel, was ich gegeben habe, mir ist mal ein junges Pärchen oder ein älteres Pärchen begegnet auf einer Lesung zum Buch Angst. Und da haben wir über diese Ängste gesprochen und ist heute nicht das Thema, es ist im Oktober das Thema, aber das passte irgendwie ganz gut. Und die sagten mir, Bodo, wie gehst du denn damit um, diesen Sinn, wie findest du den Sinn in dem Missbrauch von Kindern? Wir sind als junge Menschen missbraucht worden. Da dachte ich, okay, das weiß ich, das habe ich, kann das nicht sagen, aber ich habe dann die Frage gestellt, was sie denn aus dem gemacht haben, was sie erlebt haben, wie sie damit umgegangen sind und wie sie das verarbeitet haben und wie drückt sich das denn heute für sie aus? Was ist daraus entstanden? Und sie sagten, dass sie für sich einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Und der bestand darin, anderen Menschen, die Ähnliches denen Ähnliches widerfahren ist, einen Raum zu schaffen, in dem sie gemeinsam darüber sprechen, wie sie mit dieser Situation gut umgehen können. Also sie haben einen Raum geschaffen, in dem die Menschen, die das erfahren haben, gleichgesinnte Leidensgenossen, einen Raum gefunden haben, in dem sie Wege finden, wie sie aus dieser Belastung herausfinden und sich gegenseitig dabei helfen und unterstützen und stärken. Dann war die Frage, und da habe ich gesagt, hättet ihr die Möglichkeit gehabt, das zu tun, wenn euch ihr das nicht erlebt hättet? Dann sagten sie, nein, das hätten wir nicht. Da sage ich so, gut, es ist ja nun mal so, wie es ist. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Aber in dem, was ihr getan habt, habt ihr das Beste aus dem gemacht, was ihr hättet tun können. Ihr habt es nicht verschwendet und verdrängt, sondern genutzt dafür, um Menschen, denen ins Ähnliches widerfährt, ja, einen Raum dafür zu gestalten, der ihnen dabei hilft, einen guten Umgang mit solchen Situationen zu finden. Und das meine ich mit, ja, nicht alles hat einen Sinn. Und wir erkennen vielleicht auch nicht sofort den Sinn in schwierigen Situationen, in Krisen. Aber in der Retroperspektive, und das kann jeder für sich mal probieren und ausprobieren, wenn sie oder er in die Vergangenheit eintaucht, dass ja dann die Möglichkeit besteht, die Krisen, die wir erlebt haben, auch mit der Frage zu konfrontieren, ja, was ist mir denn durch diese Krisen möglich geworden? Was hat sich denn durch diese schwierige Zeit entwickelt? Welchen Anteil hat diese Krise daran, dass ich heute auf diesem Stuhl sitze, auf dem ich sitze? Und in der Regel hat alles einen Beitrag an dem geleistet, an dem, wie ich heute bin. Und das dann zu würdigen und diese Würdigung, ja, erklärt dann auch ein Stück weit den Sinn in dem, was wir dort erlebt haben, egal was es war. Zu diesem Thema kommen wir auch nochmal in den späteren Monaten, ja, ganz besonders im April, wo es um das Thema Leid geht, dann auch natürlich im Oktober, wo es um das Thema Angst geht und November, wo es um das Thema Tod geht, mit der Fragestellung, wie können wir denn zum Beispiel das Leid, aber auch die Angst und den Tod zu Freunden unseres Lebens machen? Also wie helfen uns diese Dinge, die wir häufig versuchen zu vermeiden, dabei, sich wieder daran zu erinnern, was uns wirklich wichtig ist, sich wieder daran zu erinnern, wer wir sind, also sich selbst ein Stück weit näher zu kommen. Und das werden wir heute schon beim Thema Sinn ein Stück weit gestreift im Umgang ja, mit dem Thema Sinn und Krise. Also der Sinn des Augenblicks und der Sinn in einer Krise. Dann haben wir etwas noch sehr Wichtiges gesprochen. Wir sind dann noch bearbeitet anhand von Übungen. Das können wir nicht nachmachen, aber das ist dann so in Form der Präsenz natürlich möglich, dass wir uns dann natürlich die Frage gestellt haben, okay, Sinn erfüllen oder wenn es um die Sinnarbeit geht, dann beginnt die immer bei uns selbst, aber sie endet nicht bei uns selbst. Also wir haben auch die Frage diskutiert, was unterscheidet denn die Selbstoptimierung von der Selbstwertung? Und die Selbstoptimierung, da beginne ich bei mir und bleibe bei mir. Und wenn es dann um die Selbstwertung geht oder um das Thema Sinn erfüllen geht, dann führt der Weg zum Sinn über die Selbsttranszendenz dessen, was mir als Mensch wirklich wichtig ist. Klingt erstmal kompliziert, ist aber relativ einfach. Sinnarbeit bedeutet, bei sich zu beginnen. Das heißt, ich werde mir dessen bewusst, was mir sinnvoll erscheint. Was mir wirklich wichtig ist im Leben, was für mich wirklich wesentlich ist, was ich ein Stück weit mit in das Leben gegeben bekommen habe, qua meiner Geburt. Also das Herausfinden des wahren Selbst und dessen, was mich einzigartig macht und was mir wichtig erscheint. Also sich selbst zu erkennen. Auch das, wenn ich an das Thema Selbstführung denke, und es geht ja hier im weitesten Sinne um Selbstführung, dann ist das Ziel der Selbstführung oder kann ein Sinn und auch Ziel der Selbstführung darin bestehen, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, sich wieder daran zu erinnern, wer ich wirklich bin und ein bisschen von dem loszulassen, zu dem oder zu der ich gemacht worden bin. Also zurück zu dieser Ursprünglichkeit, zu dieser Authentizität, zu diesem Ganzsein, zu diesem Heilsein, zu diesem Klarsein, zu diesem inneren Raum, ja, der mich ausmacht. Und das ist so der erste Schritt. Also Sinnarbeit bedeutet, bei sich zu beginnen, aber nicht bei sich zu enden, also nicht dabei stehen zu bleiben und die Frage zu stellen, was erscheint mir sinnvoll, was habe ich davon, wie kann ich das tun, was mir sinnvoll erscheint, damit es mir gut geht, nicht da stecken zu bleiben, sondern dann den nächsten Schritt zu gehen, sich Gedanken darüber zu machen, was ist denn das, was mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist im Leben? Und zwar so wichtig, dass ich mich dafür einsetze, dass das nicht nur bei mir, sondern auch um mich herum geschieht. Also meine Frau hat vor kurzem mit jemandem telefoniert und dieser Mensch, der hatte Probleme und hat so sein Leid geklagt, schon über einen längeren Zeitraum. Und meine Frau, die hat das dann so gehört und hat dann was ganz Wunderbares gemacht. Sie wusste ganz genau, was die Stärken dieses Menschen sind, was diesen Menschen begeistert und hat diesen Menschen dann mit einem Problem konfrontiert, was nicht dieser Mensch hat, sondern was sie hat und dem Menschen damit die Möglichkeit gegeben, am anderen Ende des Telefons ihr zu helfen mit den Stärken, die dieser Mensch hat. Und plötzlich wurde aus dieser Frustration eine totale Begeisterung, weil dieser Mensch die Möglichkeit geschenkt bekommen hat, das, was diesen Menschen als Persönlichkeit, Fachlichkeit, Menschlichkeit ausmacht, so einzubringen, dass dieser Mensch damit, in dem Fall meiner Frau, helfen konnte. Und das war so dieses Spannende. Also dieser Mensch hatte die Möglichkeit, das, was ihn ausmacht, in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit so einzubringen, dass ein anderer Mensch dadurch gestützt, unterstützt, geholfen oder entwickelt wird. Und das ist dieses, der Weg zum Sinn führt über die Selbsttranszendenz dessen, was uns als Mensch wirklich wichtig ist. Nämlich, dass ich sage, okay, wenn zum Beispiel der Wert der Gesundheit für mich wichtig ist, so wichtig ist, nicht nur für mich, sondern dass ich ihn mir für die Welt wünsche, eine gesunde Welt, psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden. Und ich komme in ein Umfeld hinein, wo das nicht stattfindet. Und ich habe die Fähigkeit und das Talent, die Fachlichkeit, um das zu ändern. Dann wird mich diese Aufgabe mit Sinn erfüllen. Dann erfüllt mich das, weil ich mich für das einsetzen darf, für jemanden oder etwas in einer Sache, die mir als Mensch total wichtig ist. Und ihr kennt das ein bisschen aus dem Ikigai, da sind ja auch die Fragen, ja, was ist das, was du liebst? Was ist das, was du kannst? Und was ist das, was die Welt braucht? Und Aristoteles hat einmal gesagt, dort, wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen dieser Welt treffen, dort liegt deine Berufung. Das ist das, was dich dann ruft. Und das miteinander zu verbinden. Und dann sind wir tatsächlich, kommen wir heraus aus der Selbstoptimierung und diese Selbstwerdung im Sinne von, ich verwirkliche das, was mich als Mensch ausmacht, durch mich an meiner Mit- und Umwelt. Wir verwirklichen uns immer, jeder von uns verwirklicht sich. Die einen als Bankräuber, die anderen als Bäcker. Ja, und die Frage ist einfach, ja, wodurch möchte ich mich verwirklichen? Und je mehr ich mich in dem verwirkliche, was mich als Mensch in meiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit ausmacht, desto weniger anstrengend ist das für mich. Dann komme ich in so einen Flow, dann komme ich in den Fluss, dann komme ich, wenn ihr so wollt, in so eine Energieeffizienz. Und das macht mir das dann relativ einfach. Also der ungarische Glücksforscher, dessen Namen niemand aussprechen kann, ja, der spricht dann von Flow. Ja, das heißt, ich setze mich für jemanden oder etwas ein mit dem, was mir vom Leben geschenkt worden ist, an Eigenschaften, an Persönlichkeiten, an Fähigkeiten. Und wenn das eine sich mit dem anderen verbindet, dann entsteht dieses Sinnerfüllen. Und das war so das, was wir auch noch miteinander besprochen haben, nachdem wir erst ja, eine ganze Zeit daran gearbeitet haben, herauszufinden, was denn das ist, was mir als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Wir haben das mit Blick auf die Kindheit gemacht. Wir haben uns angeschaut, welche Tätigkeit den Menschen, die dort waren, als Kind wirklich Freude bereitet hat, wo sie ganz bei sich waren. Als Kinder sind wir ja noch eher unverfälscht als Erwachsene. Da haben wir noch nicht so viel bekommen von den äußeren Dingen. Da sind wir noch ganz ursprünglich oder ursprünglicher, authentischer. Und dann war so die Frage, was war denn das, was ihr als Kind geliebt habt zu tun? Was hat dazu beigetragen, dass ihr die Zeit vergessen habt und abends Ärger bekommen habt, weil ihr die zu spät nach Hause gekommen seid. Und daraus haben wir dann abgeleitet oder eine Brücke gebaut zu dem, was heute gemacht wird und dann bisschen herausgearbeitet, okay, welche Werte sind denn das? Da ging es dann um Gemeinschaft, da ging es um Leben, da ging es um Liebe, da ging es um Abenteuer, da ging es um Gerechtigkeit. Geborgenheit war ein ganz großes Thema. Und haben wir dann also versucht, so herauszuarbeiten, so was ist denn das, was dich ausmacht, dein Wesen ausmacht und für dich wirklich wesentlich ist? Und dann haben wir die Frage gestellt, welches Verb ergänzen wir denn, damit du nicht bei dir stehen bleibst? Da hatte ich das Beispiel. Ruhe finden, das ist ja eher assoziiert. Ja, da bleibe ich ja bei mir, Ruhe finden. Und da geht es eher um die Angst, keine Ruhe zu haben. Oder ich kann aber auch sagen, Ruhe stiften. Und schon kommt so eine Leichtigkeit hinein, weil ich von mir wegsehe, auf die anderen schaue und das, was mir wichtig ist, versuche, meinem Gegenüber entgegenzubringen. Und plötzlich erfahre ich einen Sinn, einen Drive und habe so eine Motivation. Also nicht bei sich stehen zu bleiben, sondern über sich hinauszugehen und das, was mir als Mensch wichtig ist, dann in das Umfeld hinein zu transportieren. Ja, das waren so drei Sinnaspekte, die wir betrachtet haben. Also nochmal, ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Muss man meine Brille aufsetzen? Ah, halb still. Ja, also das waren so die drei Sinnaspekte. Einmal nochmal zur Wiederholung: der Sinn des Augenblicks, sich der Absicht bewusst zu werden, mit der ich etwas tue. Entweder im Vorfeld das zu kommunizieren und darüber Klarheit zu gewinnen für das Gespräch und den Gesprächspartner oder in einer Beziehung. Dann der Sinn des Augenblicks rekursiv betrachtet, nämlich innezuhalten bei dem, was ich tue und auch nochmal die Frage zu stellen, mit welcher Absicht machst du denn das gerade? Also ich kann ja auch etwas Gutes tun, jetzt einen Garten vorbereiten und wenn ich mir dann ehrlich selbst oder mir selbst ehrlich gegenüber bin, dann komme ich vielleicht auch zu der Erkenntnis, ich mache das nur, weil ich vielleicht Anerkennung oder Aufmerksamkeit haben möchte. Ist ja erstmal in Ordnung, aber sich dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Also die Frage ist so, was ist denn die Absicht dahinter, weshalb ich das jetzt mache? Worum geht es mir denn eigentlich? Und Anselm, Mentor, ja, sagt ja, wer nur etwas gibt, weil er etwas braucht, der gerät dann häufig auch in so eine schwierige Situation. Ja, also die Absicht nochmal zu klären, Klarheit darüber zu bekommen, welche Absicht ich habe. Dann der zweite Teil, Sinn und Krise, also nicht Sinnkrise, sondern Sinn und Krise mal nebeneinander zu legen und für sich zu klären, okay, nicht jede Krise hat einen Sinn oder nicht alles hat einen Sinn, aber ich kann allem einen Sinn geben und sich die Aufgabe zu stellen, welchen Sinn erkenne ich denn in dem, was mir widerfahren ist, positiv und negativ, ja. Und der dritte Punkt war, was unterscheidet die Selbstoptimierung auch von der Selbstwertung und der tatsächlich sinnerfüllenden Arbeit? Also wenn das, was mir sinnvoll erscheint, wirklich von mir mit Leben gefüllt wird und nicht nur mit meinem Leben, sondern auch in dem Leben anderer Menschen, wenn ich mich für oder etwas oder jemanden einsetze mit etwas, was mir als Mensch wirklich, wirklich wichtig ist. Und die Gretchenfrage beim letzten ist eigentlich oder ist mein Gegenüber Mittel oder Zweck? Also wenn mein Gegenüber Mittel zum Zweck dafür ist, dass ich mich wohlfühle ausschließlich, dann wird ich wahrscheinlich nicht dauerhaft in diese erfüllende Sinnoperationalisierung kommen. Dann bleibe ich immer irgendwo stecken, weil die Quelle ist Angst. Und Angst ist gefräßig und das ist wie Salzwasser trinken. Wir werden dort nicht gesättigt werden. Wir werden den Durst nicht löschen können. Wenn ich aber sage, ich bin Mittel zum Zweck dafür, dass mein Gegenüber wächst, Frieden findet, Ruhe findet, ja, Entwicklung findet, dann ist es für mich wahrscheinlich erfüllender, als wenn ich bei mir stecken bleibe. Und das war so ganz deutlich letzte Woche bei diesem Gespräch zwischen meiner Frau und dieser Freundin, wo die Freundin erst ganz schlecht drauf war und ja, meine Frau dann den Weg gefunden hat, ihr zu vermitteln, dass sie gerade ein Problem hat, von dem sie wusste, dass diese Freundin da eine ganz große Stärke hat, sie dabei zu unterstützen, dort einen Weg rauszufinden. Und schon wurde aus dieser totalen Frustration die maximale Begeisterung. Wenn wir Menschen nur die Möglichkeit bekommen, uns für jemanden oder etwas einzusetzen, dann schenkt uns das ganz viel Kraft und Energie. Ja, so viel vielleicht erstmal vorab, Mirko, und ja, liebe Teilnehmenden, zum ja. Thema Sinn, was ich so aus dem Ubleben mitgebracht habe. Ja, und freue mich auf Dialog, auf Fragen, auf Erfahrungen, die ihr vielleicht selbst gemacht habt, die das widerlegen oder unterstreichen, ja, da neue Sichtweisen reinzubekommen. Ja, ich freue mich drauf.
Wunderbar. Ich danke dir vielmals, Bodo, für deine ja, wertvollen Gedanken, die du mit uns geteilt hast, jetzt auch ja, inspiriert durch die letzten Tage. Wir ja, möchten jetzt gerne die Einladung an euch aussprechen, Fragen zu stellen, wenn ihr mögt. Nutzt dafür einfach gerne die Handheben-Funktion. Lisa wird dann sehen, wer sich in welcher Form als erstes gemeldet hat und ja, euch dann sozusagen die Stummschaltung aufheben. Und wir haben auch schon eine erste Meldung. Das ist die liebe Elke. Und ja, Elke, ja. Du darfst jetzt sprechen.
Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen in die Runde. Guten Abend, lieber Bodo. Ich folge dir ja schon so, so lange und ich finde es großartig, jetzt diese Aspekte von dir zu hören. Und ich kann alles unterstreichen, was du gesagt hast. Und ich verfolge auch deine Entwicklung, auch mit dem Upstalsboom und so. Und ich habe selber eine Transformation durchgemacht in den letzten 30 Jahren und kann nur unterstreichen, was du sagst. Und finde es großartig, das von dir zu hören und jetzt mal mit dir hier in diesem Dialog zu sein und dir zuzuhören. Ja, und muss einfach sagen, ich wünsche dir und allen, die hier drin sind, ein gutes neues Jahr in diesem Sinne. Und ich hoffe, dass ich die Gelegenheit habe, auch wieder mal an einem deiner Impulse teilzunehmen. Danke, danke.
Ja, vielen Dank, liebe Elke. Ich meine, das ist doch jetzt schön. Wo kann man mit einer Möglichkeit so viele Menschen nochmal ein frohes neues Jahr wünschen? Das in so einer Situation. Das finde ich total schön. Und vielen Dank auch für deine Erfahrung, die du mit Blick auf das Thema Sinn gemacht hast und das ja ein Stück weit unterstreichen. Das geht ja letztendlich immer darum, es kann viel gesprochen werden, aber letztendlich geht es doch um das ganz praktische Leben im Alltag. Und wenn sich dort etwas für jede Einzelne hier dort etwas wiederfindet, ich etwas wiederentdecke oder eine ähnliche Erfahrung mache, dann verstärkt das Ganze. Und das ist total wertvoll. Also vielen Dank für ja, diesen Beitrag.
Danke.
Danke dir, Elke. Dann machen wir direkt weiter mit K. Beberweil. Ich nehme an, das K steht für irgendeinen Vornamen, aber ich, ja, wir schauen mal, was kommt.
Ja, hallo, mein Name ist Katharina. Es tut mir leid, die Kamera funktioniert nicht, scheint nicht installiert zu sein. Ja, das Thema neue Führung beschäftigt mich jetzt so seit ungefähr 10 Monaten aus persönlicher Erfahrung, wie man es nicht machen sollte, sage ich jetzt mal so. Der dritte Punkt von dir, Bodo, mit der Selbstoptimierung und für jemanden etwas einsetzen, das finde ich sehr spannend. Ich befinde mich sozusagen in dem Prozess. Mich würde interessieren, wie man in diesem Prozess mit den Zweifeln umgeht oder mit den Steinen, die einem dabei in den Weg gelegt werden.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir alles, und das ist diese Sinn der Krise, nicht Sinnkrise, sondern Sinn der Krise, das kann ja so ein Stein kann ja eine Krise auslösen. Oder auch die Zweifel, die führen mich dann vielleicht in eine Krise, auch dort nach den Möglichkeiten zu suchen. Also erstmal ist es ja auch ein Symptom. Ja, wenn dort Steine in den Weg gelegt werden oder Zweifel entstehen, dann ist das erstmal ein Symptom. Zweifel, die Ursache dafür liegt ganz häufig in uns. Und häufig ist es ja auch unser Verstand, der dazu führt, dass wir ins Zweifeln kommen. Und ich hatte eine Frage, auch jetzt die letzten beiden Tage, da war die Frage, ja, Bodo, wie gehe ich denn in einer Krise an sich um, wenn ich noch nicht gleich erkennen kann, dass das für etwas gut ist? Was sind denn so der Umgang? Ich befinde mich in einer akuten Krise und Zweifel können mich in so eine Krise führen. Ich bin am Zweifeln, ja, und ich weiß vielleicht, dass in der Vergangenheit ich schon Zweifel hatte und sie sich auch widerlegt haben, weil die meisten Ängste, die wir auch haben, sind ja psychologische Ängste und meistens tritt das auch nicht ein, was wir uns dort da so im Kopf zurechtzimmern. Aber in dieser Situation, welche Möglichkeit habe ich denn da? Ich habe dort vier Möglichkeiten genannt. Das erste ist Gegenwärtigkeit. Gegenwärtigkeit im Sinne von im Hier und Jetzt sein, weil wie gesagt, das, was uns häufig zweifeln lässt, sind ja unsere Gedanken. Gedanken an die Vergangenheit, Gedanken an die Zukunft. Wir machen uns zu viele Gedanken über ungelegte Eier, um das mal so zum Ausdruck zu bringen. Und ich selbst war auch am Zweifeln immer wieder und häufig, auch was die Unternehmensentwicklung angeht, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wie es weitergeht und ja, dies und jenes. Und in dem Moment habe ich für mich entschlossen, in diesem Moment zu bleiben. Das heißt, ich habe mir versagt, zu sehr und zu lange mit meinen Gedanken in die Zukunft zu gehen. Ich bin immer im Hier und Jetzt geblieben, weil ich mir gesagt habe, im Hier und Jetzt ist im Grunde genommen alles in Ordnung. Ja, also ich habe diese Gedankenspirale nicht zugelassen, die dann zu diesen Zweifeln geführt hat. Ich bin manchmal so, ja, keine Gedanken, keine Zweifel. Also geht es ein Stück weit darum, einen guten Umgang mit diesen Gedanken zu finden. Und das gelingt mir in der Regel über den Weg in die Gegenwärtigkeit. Und das kann zum Beispiel ein Atemzug sein. Also wir werden in dem Moment, wo wir uns in diesem Zweifel befinden, nicht keine Lösung finden, weil es alles in der Theorie stattfindet. Wir werden keine Lösung finden. Also die Lösung besteht dann darin, einen Weg aus diesem Zweifel herauszufinden und das gelingt mir über den Weg in die Gegenwärtigkeit. Also wirklich zu beschreiben, was ich gerade sehe, zu schmecken, was ich gerade schmecke, zu atmen, ja, ganz bewusst einfach diesen Moment in den Vordergrund zu stellen. Und meistens ist es so, dass Zweifel auch ein Symptom dafür sind, dass mein Energielevel niedrig ist. Also das könnt ihr mal für euch versuchen herauszufinden, dass je niedriger der Energielevel ist, desto größer sind die Zweifel. Meistens abends, wenn man müde ist und abgeschlappt ist, dann kommen so die Gedankenspirale und die führt uns dann eher in die Zweifel, als wenn wir voller Vitalität morgens aufstehen und sagen, hier ist das mit mir. Also den unmittelbaren Weg herauszufinden über den Weg in die Gegenwärtigkeit, das ist für mich so ein Zweifelthema. So, und dann die Steine können ja ganz viel sein. Ja, wenn wir uns so eine Transformation bewegen, es geht um Entwicklung, es geht um Wandel, dann können die Gründe dafür liegen, dass die Menschen Angst haben, mit denen ich zu tun habe. Ja, dass dann Widerstände entstehen. Das kann sein, dass die Menschen überfordert sind. Das kann sein, dass die Menschen unterfordert sind. Ich würde diese Steine für mich zunächst einmal als Geschenk betrachten und als Möglichkeit, wieder etwas zu erkennen und aus dieser Erkenntnis herauszuwachsen. Also dieses Denken in Möglichkeiten, was wird mir durch diesen Stein möglich? Also die Mitarbeiter bei uns sind teilweise genervt von mir, von diesem ausschließlichen Denken in Möglichkeiten, weil es auch furchtbar anstrengend ist. Ja, also dann nicht mal zu sagen, so, das ist jetzt Kacke, das ist jetzt doof, sondern wirklich sich ausschließlich darauf zu fokussieren, in Möglichkeiten zu denken. Okay, das ist jetzt der Stein. Und was wird mir durch diesen Stein möglich? Diese Fragestellung, die Frage nach dem Wofür und Wozu. Das ist das, wie ich damit umgehe. Es gibt sicherlich noch ganz viele mehr Möglichkeiten, mit diesen Steinen umzugehen. Und vielleicht auch nochmal in die Selbstreflexion zu gehen. Du hast das neue Führen angesprochen. Ist auch die Frage, bin ich denn dort auf dem richtigen Weg? Also Führung geht es ja häufig um richtig oder falsch, gut oder schlecht. Und wir versuchen uns bei uns ein Stück weit davon zu befreien und erstmal für sich zu klären, da komme ich wieder zum Thema Sinn, worüber definiert sich denn das, was ich Führungserfolg nenne? Mit welcher Absicht führe ich denn? Führe ich mit der Absicht, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern? Führe ich mit der Absicht, Menschen zu stärken? Führe ich mit der Absicht, Transformation zu generieren? Also für mich erstmal klar zu sehen, worin liegt der Sinn meiner Führung? da erstmal Klarheit für sich zu gewinnen. Weil über diese Klarheit und, entsteht dann auch die Authentizität. Und Steine entstehen häufig dann, wenn es zu Missverständnissen kommt. Wenn das, was ich sage, nicht dem entspricht, was ich tue. Also da noch für sich wirklich diese Klarheit zu finden. Sagen, so, was ist denn die Absicht meiner Führung? Das auch in einem Zwei-Wort-Satz zu formulieren. Ich glaube, das ist schon mal sehr, 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 sehr hilfreich. Das Zweite ist dann, ja, ob die Führung passend ist oder nicht passend ist. Und wenn sie nicht passend ist, dann gibt es Steine. Wenn sie passend ist, gibt es keine Steine. Dann passt etwas nicht. So, das Zweite ist, das davon abhängig zu machen, in welchem Kontext bewege ich mich. Also was ist denn gerade der Kontext? Bin ich in einem Kontext, der viel Sicherheit verspricht? Bin ich in einem Kontext, der Unsicherheit verspricht? Also wir erleben ja gerade in unserem Umfeld den Kontext der Unsicherheit in der Gesellschaft, ja, politische Situation, wirtschaftliche Situation. Und dann kann es durchaus sein, dass ich meine Absicht in der Führung nochmal überdenken darf, weil die Absicht meiner Führung nicht in den Kontext hineinpasst. Also die Mitarbeiter bei uns im Unternehmen haben mir sehr klar vermittelt, dass das Menschenstärken auch über das Hineinmanövrieren in Unsicherheit in dieser Zeit vielleicht nicht das rechte Maß ist und in Zeiten, wo es um uns herum unsicher ist, sie sich im Unternehmen ein bisschen mehr Sicherheit und Klarheit wünschen. Ja, also dass ich meine Führung, das, was ich als Führungserfolg empfinde, anpasse an den Kontext, in dem wir uns bewegen, an den Rahmen. Passt das überhaupt zusammen? Und der dritte Aspekt ist, passt die Führung oder passt die Führung nicht, ist, welchen Menschen führe ich denn? Wenn ich zwei unterschiedliche Menschen gleich behandle, dann werde ich einem von beiden nicht gerecht. Der eine wirft mir einen Stein zwischen die Beine, während der andere jubelt. Also werde ich den Menschen gerecht mit der Absicht, mit der ich führe. Also ihr kennt, einige von euch kennen die Geschichte, dass ich mal versucht habe, einen bei der Marine sozialisierten Menschen, einen ehemaligen Marinekapitän, der bei uns Hoteldirektor geworden ist, mit Stuhlkreis zu führen. Ja, die Anzahl der Steine auf dem Weg, die war so hoch. Ja, und ich war entweder zu doof oder zu arrogant, um mich darauf einzulassen, dass dieser Mensch etwas anderes braucht, als das, was ich mir wünsche, dass Menschen brauchen. Und prompt hatte ich die Steine auf dem Weg. Und das sind so Kontrollfragen, die du dir selbst stellen kannst. Ja, was ist die Absicht? Passt die Absicht, mit der ich führe? Ja, passt die in den Kontext und passt die zu den Menschen? Wird sie mir, dem Kontext und den Mitmenschen gerecht? Und wenn wir allen dreien gerecht werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir die Anzahl der Steine deutlich reduzieren können. Es ist immer eine Aufforderung, sich mit etwas zu befassen.
Danke, das war sehr hilfreich. Es ging eher um den Kontext des Geführtwerdens. Und da war jetzt gerade der letzte Punkt sehr hilfreich im Sinne von, nicht alle Menschen können über einen Kamm geschert werden und sollten nicht über einen Kamm geschert werden.
Ja, genau. Ja. Also die Frage, das ist der Wert der Gerechtigkeit, nicht im Sinne von Gleichbehandlung, sondern wie werde ich den Menschen gerecht? Oder wie wird auch die Führung mir gerecht, wenn ich geführt werde?
Vielen Dank.
Gerne.
Danke dir für die Frage, Katharina. Dann machen wir weiter mit Susanna. Und du...
Jetzt kann ich
darf's wieder. Jetzt.
Super. Genau. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe gerade dein Hörbuch gehört, Bodo, und habe dann auch ein bisschen rumgeschaut und habe dieses Angebot gefunden. Bin ganz glücklich, dass das so schnell geklappt hat, dass ich hier mit reinkommen konnte. Also ganz toll. Ich finde es ganz toll, dass du ja nicht missionarisch unterwegs bist, aber einfach das, was du selber erlebt hast, dass du das mit anderen teilst. Und finde das ganz großartig. Also ich selber bin auch schon durch einige, du hast in dem Buch beschrieben, so Timeline und solche Dinge durchgegangen. Also ich weiß, was ich machen will. Ich will so nach Michael Jackson, heal the world, make it a better place. Also ich bin Personalentwicklerin, Organisationsentwicklerin. Und die Frage, die ich an dich habe, weil du hattest ja auch so einen HR-Berater, der sozusagen dein Sparringspartner war, als du noch ganz am Anfang warst. Wie kann man sozusagen die Führungskräfte dazu bewegen, sich auf diesen Weg zu begeben? Also du hattest das, ne, über das Thema Mitarbeiterbefragung, aber da hattest du selber ja schon ein Interesse und hast selber schon gesehen, okay, da ist etwas. Was kannst du HR-Mitarbeitern, HR-Leuten empfehlen, was sie machen können, um sozusagen in der Führung mehr Bewusstsein für diese Fragen und für die Selbstentwicklung, für positive Psychologie und so weiter?
Es gibt in der Regel des heiligen Benedikt einen genialen Moment. Mhm. Und der ist sprachlich ausgedrückt in Form von das Gespür für den rechten Augenblick. Und das erfordert sehr viel Gegenwärtigkeit und Präsenz. Das bedeutet, dass ich tatsächlich dort bin, wo ich bin und der Mensch, der mir gegenübersteht, der wichtigste in meinem Leben ist. Und wenn ich dann dort eine gewisse Betroffenheit erlebe, dann ist diese Betroffenheit eine gute Möglichkeit dafür, einen Weg einzuschlagen. So war es bei mir. Ich spreche von mir. Ja, also es gab eine Betroffenheit. Ich war betroffen davon, dass etwas nicht lief. Und in diese Betroffenheit hinein ist dann die Saat auf fruchtbaren Boden gefallen. Also das ist weniger abhängig von dem Menschen, sondern vielmehr von dem Menschen in einer bestimmten Situation. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das erlebe ich auch bei uns, wenn ich jetzt an den Obstatz-Bohm-Weg denke. Dann gibt es Menschen, die seit 15 Jahren sich oder 15 Jahre lang nicht interessiert haben für das, was wir uns, wie wir uns entwickelt haben. Das war gute Arbeit für gutes Geld und die waren auch nicht empfänglich, weil sie andere Themen hatten, andere Schwerpunkte, anderen Fokus hatten. Ja, und dann war plötzlich dieser Moment da, wo sie gesagt haben, und jetzt bin ich bereit. Und das ist das Entscheidende, dieser Wille. Also ich kann den Wille nicht wollen, sondern dieser Wille entsteht aus dem Menschen heraus, meine Erfahrung. Und für mich als HRler würde das im Grunde genommen die Aufgabe darin zu bestehen, wann ist dieser Mensch bereit? Was ist der Moment? Was ist der gute Moment, wo ich das platzieren kann, wo ich diese Menschen, der betroffen ist, vielleicht die Idee oder eine Frage stellen kann, die zu einer Lösung führt. Und das ist hochindividuell. Ja. Das wäre so mein Gedanke.
Ja, vielen Dank. Und ich fand das sehr wichtig, diese Aussage, ne, man kann niemanden zum Wollen zwingen, sozusagen. Ne? Aber auch ich kann präsent und im Moment sein, sodass ich die Momente, wo die Saat auf fruchtbarem Boden fällt, auch erkenne und dann im rechten Moment ins Gespräch zu gehen. Ja, vielen Dank.
Erfordert schon sehr, auch bei sich zu sein. Also das ist nichts, was tatsächlich im Kopf stattfindet. Es geht um Gespür.
Mhm. Ja,
genau. Das ist nichts, was ich mir überlegen kann. Das ist so wirklich so dieses Gefühl, jetzt ist der Moment da. Mhm. Jetzt wird es gehen. Und das ist eine Möglichkeit, ja. Und ganz wichtig, auch das, wir haben gerade über das neue Führen gesprochen, wir sind nicht verantwortlich. Also wir sind nicht verantwortlich für die Zufriedenheit der Mitarbeiter, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass unser Chef sich ändern will. Wir können uns verhalten, dass es möglich wird, wir können einen Kontext schaffen, in dem es möglich wird, wir können einladen, inspirieren und ermutigen. Aber die Verantwortung dafür, dass andere Menschen etwas tun oder etwas empfinden, die liegt nicht bei uns. So sehr wir uns das auch manchmal wünschen.
Mhm. Ja, vielen Dank.
Gut, danke dir, Susanna. Ich denke, wir schaffen noch ein, zwei Fragen. Wenn wir jetzt nicht alle Fragen schaffen, dann seid ihr herzlich eingeladen beim nächsten Mal. Am Ende werden wir den nächsten Termin für den nächsten Online-Dialog auch nennen. Helmut, du bist herzlich eingeladen, deine Frage zu stellen. Dann, genau, du musst deine Stummschaltung noch einmal selber aufheben, bitte.
Helmut, das findest du einmal, wenn du oben rechts schaust, da siehst du ein kleines Kamerasymbol und ein Mikrosymbol. Und wenn du auf das Mikrofon klickst, dann können wir dich hören.
Okay, Helmut, wir machen mal mit Ines weiter und vielleicht findest du es noch und dann darfst du mit deiner Frage auf jeden Fall noch nachrücken. Ja? Ines, gerne, ja.
Ja, könnt ihr mich hören?
Ja, können wir.
Wunderbar, dann habe ich den Knopf gefunden. Hallo Bodo, schön dich zu sehen. Wir hatten uns ja im Februar letzten Jahres im Kloster getroffen, im Seminar. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du wirst ja mehrere Menschen treffen. Aber ich habe mich gerade sehr inspiriert gefühlt von dem, was du sagtest, dass wir Kraft daraus bekommen, uns für jemand anderen oder für etwas anderes einzusetzen und das, was uns wichtig ist, dem Gegenüber entgegenzubringen. Zwei Sachen dazu. Einerseits, wo siehst du da die Grenze zum Helfersyndrom? Also wir projizieren ja auch viele Dinge, die wir eigentlich mit uns selber regeln müssten nach außen und versuchen sie im Außen zu reparieren. Und das Zweite ist, ich baue hier in Wiesbaden ein Zentrum auf, wo wir mit Menschen, also wo Coworking von Coaches und Therapeuten stattfindet, wo ich quasi diesen Raum schaffe, dass sie das annehmen können, also die sich jetzt Therapeuten oder Coaches, die sich im Aufbau befinden ihrer Laufbahn. Und da merke ich schon auch, dass das zwar am Anfang gerne genommen wird, dieses Angebot, aber dann irgendwann kippt es. Ja, also das, wie kann das Gegenüber das auch tatsächlich nehmen, ist die eine Frage. Und der zweite Teil ist, wo bin ich nicht, oder wo ist man als Mensch nicht in diesem Helfersyndrom und projiziert was von sich selber zu regeln, das nach außen und versucht es da zu reparieren, statt bei sich selbst?
Also ein für mich sicheres Symptom sind negative Emotionen und Erschöpfung. Also die Wüstenväter vor 2000 Jahren oder 1700 Jahren haben von der grünen Quelle gesprochen, aus der die Hirsche trinken. Also die Frage ist, aus welcher Quelle schöpfst du? Ist das die trübe Quelle, die Quelle unserer Verletzungen, wo wir versuchen, heute Rechnungen zu bezahlen, die vor vielen Jahren einmal aufgemacht worden sind und die heute nicht mehr zu bezahlen sind? Oder schöpfe ich tatsächlich aus einer klaren Quelle? Also bei mir war eine trübe Quelle das Verlangen nach Anerkennung. Und so habe ich ganz verrückte Sachen gemacht, dass ich für einen Vortrag, einstündigen oder zweistündigen Vortrag nach Vietnam geflogen bin und wieder zurück, völlig unsinnig, war danach völlig fertig. Bis ich dann irgendwann auf die Schliche gekommen oder mich gefragt habe, und das war vorhin beim Thema Sinn, mich zu hinterfragen, was ist denn die Absicht, mit der ich das tue? Und da bedarf es einer gewissen Demut auch, einer radikalen Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, so das Juni-Thema, Demut, wo es darum geht, herauszufinden, aus welcher Quelle ich schöpfe. Also geht es mir darum, in dem, was ich tue, etwas zu bekommen, was ich brauche, um meine Wunden zu heilen? Oder geht es mir wirklich darum, dem gerecht zu werden, was mich als Mensch wirklich ausmacht? Und das unterscheidet sich einmal in totaler Energie, starker Energie. Also ich tue etwas, ohne viel Energie zu verlieren und lasse mich auch nicht durch negative Resonanzen, durch Ablehnung davon abhalten, sondern das ist das, wofür ich stehe. Ja, dazu stehe ich und dafür stehe ich und dafür setze ich mich ein. Christlichen wird man sagen, das Kreuz bis zum Ende durchtragen, egal was passiert.
Ja, ja.
Ja. Das andere ist, dass ich so auch Zweifel bekomme. Wir haben vorhin über Zweifel gesprochen, dass ich schlecht gelaunt bin, dass ich mich ungerecht behandelt fühle, dass ich mich ausgenutzt fühle, dass ich erschöpft bin, dass ich müde bin. Und diese negativen Emotionen sind eigentlich ein ganz wichtiger Hinweis. Die sagen mir, die sind so wertvoll. Ja, darauf nochmal genau hinzuschauen, was ist denn die Absicht hinter der Absicht?
Mhm. Ja.
Und sich darüber klar zu werden. Ja.
Ja. Und also dieses nach außen projizieren von den eigenen Themen ist mir zum Beispiel in einem Projekt sehr aufgefallen im Pflegesektor. Da haben wir mit den Führungskräften gearbeitet. Und da wurde mir das ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass man sich erstmal bei sich reflektiert und schaut, was ist meine Entstehungsgeschichte, was ist meine Absicht, was sind meine wunden Punkte, weil was mir auffiel im Pflegesektor, da trafen zwei Menschen, ich sag's mal provokant, ja, zwei Kategorien, die Pflegenden und die Zupflegenden aufeinander, die beide in ihrer Wunde waren und in ihrer, also in ihrer Hilfsbedürftigkeit. Die einen haben es nach außen, jetzt überspitzt und ein bisschen reduziert ausgedrückt, die einen haben es nach außen projiziert und die anderen hatten die Not tatsächlich. Also die älteren Menschen brauchten die Hilfe und die anderen haben zum Teil sehr massive eigene Themen, statt mit sich selber zu klären, im Außen gepflegt. Ja, also das ist so die, wo ich frage, weil du vorhin sagtest, das ist gut, wenn man jemand anderem etwas entgegenbringt. Da ist ein schmaler Grat zwischen dem, was tue ich dann wirklich für mich, um das auszuhalten, welches schlimme Schicksal ich in mir erlitten habe. Ich erinnere mich an einen Fall, das war eine junge Frau aus Ruanda, die da in die Milizkämpfe geraten ist und geflüchtet ist und jetzt im Pflegesektor halt Fuß gefasst hat, aber das hatte so eine Dimension, wo ich dann sagte, wer kümmert sich denn um deine Wunden, um deine seelischen Themen, während du dich quasi aufopferungsvoll um die alten Menschen kümmerst?
Ich glaube, was in diesem Fall wichtig ist, dass wir nicht alles lösen und aufklären können. Mhm. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem alkoholkranken Menschen. Ein alkoholkranker Mensch ist er immer noch alkoholkrank, auch wenn er nicht mehr trinkt. Das heißt, er wird immer alkoholkrank bleiben. Er wird es nicht loswerden. Das Einzige, was er kann, ist zu lernen, damit zu leben. Mhm. So, und es gibt einfach Traumata, die wir erfahren, die sich dann ausdrücken in Form von Verletzungen, die vielleicht so früh angelegt worden sind. Wir sind ja auch in Ruanda unterwegs, ja, mit Mitarbeitern und haben auch viele Kinder auch erlebt, die aus dieser Zeit kommen, die können daran gar nicht arbeiten. Das ist so tief verankert, weil es in einer Zeit geschah, in der sie sich dessen nicht bewusst waren. Um etwas bearbeiten zu können, bedarf es der Bewusstheit darüber, dass das nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber wenn ich das nicht habe, dann kann ich das nicht bearbeiten. Und dann ist das so. Und dann ist es so, wie wir auch menschliche Schwächen vielleicht haben, wie wir auch Stärken haben, ist immer eine Frage der Perspektive, geht es dann nicht darum, das zu verändern, sondern zu lernen, damit zu leben. Also bei mir, ich will ein Beispiel geben, bei mir ist es das rechte Maß. Also das ist tatsächlich etwas, was tief in mir verankert ist. Meine Schwäche ist es, das rechte Maß zu finden. Und das ist für mich so das Synonym für das Alkoholthema. Also ich werde diese Schwäche so schnell nicht los. Also lerne ich, damit zu leben. Und was ist meine Antwort darauf, wie ich damit lebe, ist Disziplin. Also dass ich einen sehr engen Rahmen brauche, um in meiner Kraft zu bleiben. Und wenn ich den nicht wahre, wie Sport, Alkohol, also kein Alkohol etc. pp., wenn ich aus dem Tritt komme, dann verliere ich schnell den Blick für das rechte Maß. Mhm. Und das heißt, und das ist halt die Aufgabe. Und ich glaube, jeder Mensch von uns hat etwas, das ist uns zu eigen geworden. Das könnten wir vielleicht ändern, aber es ist noch so, wie es ist. Und dann geht es darum, zu lernen, damit zu leben. Und das erfordert wieder diese Demut, diese radikale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, dieser Mut, in die Tiefen seines Selbst hinabzusteigen und seinen Schatten ins Gesicht zu gehen, nicht um ihn zu eliminieren, sondern um mit ihm umzugehen. Das ist so ein bisschen wie Hausbewohner. Die werden wir nicht los.
Genau, ja, da haben wir die im Keller sitzen.
Dann haben wir die im Keller sitzen, das sind die Leichen im Keller. Ja, und mit denen lernen wir dann zu leben. Mit denen arrangieren wir uns und das können wir auch. Ja. Und so will ich das auch sehen, ja.
Super. Ines, vielen Dank für deine Frage. Es verabschieden sich jetzt auch immer mehr, weil wir schon leicht drüber sind. Ja, erstmal Bodo, vielen Dank an dich, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Vielen Dank an alle, dass ihr heute dabei wart. Vielleicht noch ein, zwei Hinweise zum Abschluss. Wie ich schon gesagt habe, wir haben ja aufgezeichnet, werden das dann hinterher gerne zur Verfügung stellen, nochmal zum Nachhören. Der nächste Online-Impuls findet statt am Mittwoch, den 12. Februar, wieder um 19 Uhr. Und da seid ihr auch wieder herzlich eingeladen, wird auch wieder kostenfrei sein und könnt ihr gerne teilnehmen. Lisa hatte in der Zwischenzeit noch ein, zwei Links zur Verfügung gestellt, weil wir ja auch immer wieder den oder von dem Wunsch gehört haben, auch mal zu erfahren, ja, wie kann man Bodo auch mal in Präsenz treffen, über diese Themen sprechen. Und da haben wir einmal die Stille Impulse, Stille Retreats bei uns im Obleven und haben das Upstalsboom Curriculum. Schaut euch das gerne mal an und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Ja, wir bedanken uns vielmals, wünschen euch noch einen wunderschönen, etwas bewussteren, bewusstheitsgefüllten Abend und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ganz lieben Dank fürs Zuschalten und alles Gute für euch. Bis nächstes Mal. Tschüss.